Hallo Grimm. Ich darf es wieder sagen.
Tja, ja, der Quotenmann ist wieder da, ne?
Wie ist es dir denn so ergangen? Es ist ja unsere einzige Kommunikationsplattform hier über den Podcast und da du den letzten Monat nicht dabei warst, hatten wir ja auch keinen Kontakt in
Gar
der
nicht.
Gänze, ne? Gar
Nee,
nicht.
wir treffen uns immer nur in diesem Podcast und tauschen uns hier unsere emotionalen Lagen und mentalen Zustände aus. Und was geht so ab in der Welt? Wir werden gleich sehr viel über Politik reden, weil das gerade sehr aktuell ist. Ja. Nein, wie geht's mir? Ich habe den Podcast natürlich nicht vermisst und naja, hat sich auch in der Zwischenzeit viel geändert. Ich trage zum Beispiel meine Haare jetzt offen, deswegen habe ich keine Kopfhörer mehr auf, sondern im Ohr. Ansonsten, tja, naja, jetzt ist halt wieder Zeit, ne? Das ist halt der Mann ohne Kenntnisse, der mitmacht.
Du bist immer noch ein bisschen beleidigt, dass ich andere Gäste hatte, richtig?
Der ganze April. Der ganze Frühjahrszauber in mir ist gestorben. Bin ich, ja, nein, ich bin gar nicht beleidigt. Freue mich wieder. Ich habe gelernt, dass man sich bedanken muss, wenn man bei dir im Podcast ist. Ich dachte immer, du müsstest dich bei mir bedanken, aber deswegen habe ich immer darauf gewartet in jeder Folge. Aber es kam ja nichts. Ne? Ja, ich habe dann für mich gesagt, Ansprüche runterschrauben, Grimm, kannst du nicht immer so machen, ist ja auch eine gute Freundin, kann man schon mal viel verzeihen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dich sehr vermisst und es war ein sehr, sehr cooler Podcast-Monat. Es waren sehr coole Gäste drin.
Ja, sehr schön.
Wir haben sehr viel Neues gelernt und ich habe ja
Aha.
wohl auch an der einen oder anderen Stelle gehört, dass du auch Freude hattest mit den letzten Podcast-Episoden.
Wenn ich mich ein bisschen davon distanziere und rausnehme, eine andere Perspektive annehme, Blickwinkel, ne, dann hätte ich jetzt gesagt, ja, es war tatsächlich sehr interessant. Es war auch sehr interessant, tatsächlich mal jedes Mal zwei Fachkräften zuhören zu können, statt nur einer. Und ich höre mir ja immer nur selbst zu. Deswegen ist das schon ganz nett. Und auch wieder jetzt hier zu sein und die wenigen Fans, die ich habe, und Hater kommen ja trotzdem zurück. Die kommen ja immer zurück. Ne? Die brauchen ja Material. Ich hab den Podcast auch vermisst. Ich habe dich nicht vermisst, weil es ist, pass auf, Spoiler-Podcast-ZuhörerInnen. Ja? Also Sabrina und ich haben tatsächlich nebenher auch noch ein bisschen Kontakt und da wusste ich so die ein oder anderen Male, so einmal die Woche, ja, da trifft man sich auf dem Parkplatz und trinkt so ein Energy vom Golf GTI und tauscht sich aus über die Lebensbelange und dann hat man so eine echte Männerfreundschaft zusammen. Ja, nee. Das war ein
Ich habe
langes
gerade,
Intro, ne? Du musst mich
das war.
stoppen, Sabrina. Du musst einfach, wir brauchen Schilder, wir brauchen Pappschilder, du
Oh.
musst das selbst basteln mit so einem Stoppschild und dann hochhalten und dann ein zweites Schild so Krim Hals Maul. Das ist okay.
Okay, werde ich vielleicht fürs nächste Mal umsetzen. Ich habe mir für den Einstieg ein wieder sehr visuelles Thema überlegt. Magst du das Intro machen?
Ja, also heute machen wir was ganz Verrücktes. Wir reden nämlich über Fotos und in diesen Fotos wird Essen vorkommen. Also wir reden über Food-Fotografie und ja, also es wird Magic auf jeden Fall. Wir werden ein Objekt, also ein ehemals lebendes Objekt, was zum Verzehr geeignet ist, beobachten in all seinen Szenarien, Prozessen, Entwicklungsstadien rund um das künstliche Licht, oder andersrum, rund um die Lichtkunst, die man mit diesem Objekt gestalten kann und welche Stimmung wir damit einfangen können.
Ich
Und
liebe
natürlich
es.
ausdrücken. Wer was einfängt, muss auch was ausdrücken. Moment, das klingt wie ein Pickel, aber ist egal.
Ja, ich war sehr inspiriert von der Folge, die wir vor über einem Monat gemacht haben, wo du meine 10 Jahre alten Fotos zerrissen hast und generell dieses Visuelle mit reinzunehmen, nicht die Diss-Sachen, sondern das Visuelle, hat sehr gut für uns funktioniert. Wir sind in einen schönen Flow gekommen. Ich habe gemerkt, wir müssen diese Folgen nicht groß planen und es kommen halt sehr, sehr viele coole Dinge dabei raus. Deswegen habe ich heute etwas mitgebracht. Einige haben es vielleicht in meinen Insta-Stories schon gesehen. Vor ein paar Wochen hatte ich ein freies Shooting und da habe ich mich inspirieren lassen von der Podcast-Folge, die ich mit June aufgenommen habe. Wir erinnern uns vielleicht, mit June habe ich Stillleben, niederländische Stillleben des 17. Jahrhunderts besprochen. Und auch heute könnt ihr wieder bei YouTube reinschauen. Da werde ich die Bilder, die wir heute besprechen, teilen. Ihr könnt aber auch in die Shownotes gucken. An irgendeiner Stelle werde ich einen Link packen, wo diese Bilder auch, während ihr dem Podcast zuhört, anschauen könnt. Und ja, heute reden wir über ein Shooting, das ich umgesetzt habe. Den ganzen Prozess dahinter. Denn, wie gesagt, June hat mich mit ihren Stillleben des 17. Jahrhunderts sehr inspiriert, dieses Licht und diesen Look davon als Inspiration zu nehmen, um ja, so Stilllife-mäßige oder an Stillleben angelehnte Fotos zu machen. Und dafür habe ich mir das schönste Gemüse, ist es ein Gemüse? Der Welt genommen.
Ich bin ein bisschen informiert. Wusstest du, dass es zur Gattung des Lauchs gehört?
Nee, aber es macht Sinn. Ich hatte sogar ein Tattoo davon und es sieht fast aus wie ein Lauch. Die Rede ist von...
Warte. Oh, jetzt hast du schon gesagt. Ich dachte, ich...
Kann ich ja rausschneiden. Ich hab's gepiept. Ich hab's rausgepiept.
Also, weißt du, zu welcher Ordnung es gehört?
Nein.
Es ist spargelartig.
Nein.
Doch, tatsächlich.
Hast du dich extra dafür jetzt vorbereitet oder ist das unnützes Wissen, das irgendwo in deinem Gehirn schon vorhanden war?
Natürlich unnützes Wissen. Ich bin ja ein breit gefächertes Potpourri. Nein. Ich habe einfach den Wikipedia-Eintrag davon offen. Ne? Und ich wollte vorhin, also jetzt hast du es leider ein bisschen versaut, weil ich nachher mit dem lateinischen Begriff, also jetzt müssen wir es sofort machen, wir müssen ja noch ein bisschen raten. Denn es ist der Allium Sativum, über den wir heute reden. Es ist ein der Ordnung nach spargelartiges Gewächs. Ja? Es gehört zur Gattung des Lauchs, der Allium. Ja. Aber es steht ja auch in seinem Namen, dass er ein Lauch ist. Dabei sieht er gar nicht lauchig aus. Er ist so ein bisschen bulky eher, ne?
Mhm, ja.
Jedenfalls in seiner Fassung, wenn noch alle beisammen sind, in der Gruppierung, wenn man noch alle 10 beisammen hat.
Ja, vielleicht habt ihr jetzt schon mitgeraten, wenn wir es auflösen.
Sollen wir die Pause noch länger machen, damit jemand Knoblauch 23 Mal sagen kann?
Also ich habe mir einen Knoblauch geschnappt. Ich hatte eigentlich sogar noch ganz viel anderes Gemüse gekauft, aber dann bin ich in meinen typischen Hyperfokus verfallen und das Shooting hat sich am Ende nur um den Knoblauch gedreht. Aber genau das ist es halt mit freien Shootings. Man weiß nie genau, in welche Richtung es geht. Und ich habe sehr, sehr viele Fotos gemacht und will heute nicht nur die finalen Bilder zeigen, sondern auch, wie dieser ganze Prozess sich so abgespielt hat. Wie komme ich irgendwann zu dem Look oder zu dem Gefühl, das ich am Anfang im Kopf hatte.
An der Stelle möchte ich erstmal teasern, dass ich die Bilder grandios finde. Es ist sehr einfach nur eine Knoblauchknolle. Ja? Und es ist eine Sammlung an willkürlich anzahliger Knoblauchzehen. Und du hast daraus ein Shooting gemacht. Ich habe es gerade noch gesagt, das ist jetzt noch nicht im Podcast drin. Oder ich glaube, du hast es aber trotzdem aufgenommen, dass man die einfach auch auf A1 auf Prägepapier irgendwie so Billo drucken könnte. Machst einen komischen Rahmen drum aus dem Ikea und hängst sie in der Kunstausstellung auf, dann würden das Leute begeistern. Also die würden da mit mehr als nur einem Prosecco durchlaufen in der Fairness AG. Und
Fairness AG. Aussprache. Niemand weiß, was das bedeutet.
Doch, also jeder, der korrekte Aussprache liebt, weiß, was eine Fairness AG ist.
Auf YouTube. Egal. Vernissage. sollen wir uns noch mal kurz angucken, welches Bild ich als Inspiration hatte?
Ich war ja zugegebenermaßen, als ich den Podcast mit June gehört, beziehungsweise vor allen Dingen gesehen habe, nicht nur beeindruckt, ich fand es mega spannend tatsächlich, sondern ich habe natürlich mit philosophiert für mich und meine Eindrücke, die ich da gesehen habe. Ne? Und ich hab sofort Gesellschaftskritik da drin versucht zu finden und dieses, Pressierende, ja, weil dann auch wirklich alles aufeinandergelagert ist und kommen noch oben drauf mehr schwere Teller auf Teller auf Teller auf Teller auf Teller und Ebene, Level auf Level auf Level. Vielleicht werde ich zu Materia die Light, ich habe keine Ahnung. ich fand es schon, es war ein sehr, sehr einprägsamer Podcast auf jeden Fall.
Ja, ich hoffe, June hört das und nimmt das ganze Lob jetzt.
Ich hoffe, June hört das jetzt gerade nicht, weil wir es ja aufnehmen. Sondern erst wenn es rauskommt. Also wenn June das jetzt hört, mache ich mir Angst. Ich kaufe mir einen neuen Laptop. Mal kurz gucken, was das kostet.
Auf jeden Fall. Ich habe gerade hier im YouTube-Video einmal das Bild eingeblendet, das mich inspiriert hat. Das ist ein Stillleben von Clara Peters, haben wir auch gerade noch drüber gesprochen, Grimm. Wir müssen das jetzt nicht im Detail besprechen, denn die Bildbeschreibung und alles, was so an Analyse darüber ist, was es darüber zu sagen gibt, ist in der Folge mit June. Ich verlinke sie euch auch nochmal. Auf jeden Fall hat dieses Bild mich so fasziniert, weil es einfach so eine detaillierte Zeichnung ist. Also man, wie June auch gesagt hat, man möchte quasi danach greifen und man kann es förmlich schmecken, was da für Texturen in diesem Bild vorherrschen. Texturen. Und das liegt unter anderem halt auch an dem Licht in diesem Bild. Und genau das hat mich inspiriert. Ich hatte auch erst überlegt, genau so ein volles Setup zu bauen, habe dann aber letzten Endes das eher so als späteres Ziel gesetzt und geguckt, okay, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Denn das ist wahrscheinlich, ja, das ist das erste Learning, das erste, was ich allen mit auf den Weg geben kann, wenn man so ein Shooting angeht, wo man noch gar nicht so weiß, oh, das ist ein ganz neues Genre für mich. Also gucken wir uns das nochmal an. Das ist ein Still Life. Wir haben ein besonderes Licht. Wir haben ein sehr besonderes Setup. Es ist von der Komposition her sehr voll. Es sind sehr viele Elemente drin und die sind ja nicht einfach irgendwie gesetzt. Das heißt, es gibt so viele Punkte, die für mich eher untypisch sind. Also sowohl das Licht setze ich eher selten so und meine Kompositionen sind für gewöhnlich auch nicht so aufwendig, so voll oder nicht auf diese Art und Weise, wie das hier vorzufinden ist. Und das kann dann, wenn man das alles auf einmal direkt angeht, sehr überfordernd werden, beziehungsweise dann macht man alles nur so halb gar. Das heißt, ich habe mir erstmal einen Knoblauch genommen, als ein Motiv, um zu gucken, okay, wie kriege ich denn diesen Look hin im Hinblick auf das Licht? Und dann kann man weitersehen und gucken, wie machen wir weiter. Und ich gehe jetzt mal mit dir rein in die Bilder, die entstanden sind. Sollen wir machen?
Ja, klar, hau raus.
Ja, okay. Also ich habe hier eine ganze Galerie aufgemacht. Für alle, die das jetzt nicht anschauen können, wir beschreiben immer so grob, was wir, wo wir gerade sind, bei welchem Bild. Ich starte mal mit dem ersten Foto. Ich versuche gerade so ein bisschen zu rekapitulieren, was ich gemacht habe und wie wir das am besten aufdröseln. Also im Grunde sage ich das ja in jeder Folge, wo es irgendwie um Foodfotografie geht, Licht kommt immer zuerst. Wenn das Licht scheiße ist, dann kannst du auch nicht wirklich beurteilen, wie die anderen Dinge rund ums Bild so funktionieren. Deswegen habe ich zuerst mal ein Licht gesetzt und ich wusste für dieses Stilllife, das ja ein super weiches Licht hat und extrem viele Texturen auch Texturen darstellt, brauchen wir ein sehr weiches Licht und ein Licht, das ja die Texturen bestmöglich darstellt, also quasi unser Objekt streift und so einen möglichst hohen Kontrast schafft zwischen den hellsten und den dunkelsten Punkten im Bild. Und Grimm, da haben wir ja in Light Essentials auch schon in der Tiefe drüber gesprochen, wie man durch diese Lichtvariablen die Qualität vom Licht verändert. Und
ja.
Das habe ich auch vermisst. magst du einen Tipp abgeben, welche Art von Licht, wenn du jetzt an die Lichtvariablen denkst, also die Größe der Lichtquelle, die Höhe, die Richtung des Lichts, den Abstand? Also, ich weiß, das ist eine fiese Frage, weil.
Das ist jetzt, die kann tatsächlich jetzt auch sehr unvorbereitet. Ich mache mir zwar nie Notizen, aber manchmal sprechen wir noch mal 2 Minuten drüber. Und na toll, jetzt bin ich hier in der Prüfungsangst. Nein, das kriege ich hin. Ich kriege das hin. Ich hätte gesagt, das ist ein, wir haben das Bild ja noch gar nicht beschrieben, ne?
Also, genau, stimmt, ja.
Fangen wir damit erst mal an. Erstmal das Bild beschreiben.
Es ist konfus, dann, wie immer.
Ja. Also ich sehe das Bild ist in einem, was ist das, nicht 2:3, sondern?
Das ist 2:3.
Das ist 2:3, 2:3 Hochformat. Das ist das fast formatfüllend und über den Bildrand hinaus ist ein patinierter Messingteller mit vielen ornamentalen, auf jeden Fall Verzierung, auf einem schachbrettmusterartigen Marmoruntergrund. Und auf diesem Teller, das ist wirklich sehr close-up, sehen wir quasi heraus, gerade frisch herausgebrochene Knoblauchzehen aus einer Knolle, die in einer Art Willkür auch auf diesem Teller platziert sind, als hätte ich sie gerade aus meiner Hand fallen lassen.
Mhm. Ja.
Und man sieht die sehr weiße Schale von den, oder die feine Schale vom Knoblauch. Mhm. Aber gleichzeitig hat auch jede Knoblauchzehe diesen sehr satisfying dunkellila Touch.
Ja. So dieses, das hat mich sehr gefreut, als ich die geöffnet habe, dass die so einen schönen lila Ton hatten. Denn du meintest, das haben die immer, aber es ist nicht immer so. Die sind oftmals auch einfach nur weiß.
Das ist ja, ich habe da wiederum keine Ahnung, auch wenn ich ja natürlich jetzt mittlerweile weiß, dass es der Allium Sativum ist. Wann der lila ist und wann nicht. Weil normalerweise sind die ja irgendwie weiß oder beige oder sowas. Ne? Also beige vor allen Dingen. Ja, Schale. Nein, Quatsch. Mhm. Biscuit. So, die sind auf jeden Fall knalllila. Und die sind in einem dunklen, also das Gesamtlicht ist sehr dunkel, von dem ganzen Bild. Mhm. Und jetzt kommen wir, es ist von oben, wie war das nochmal, wenn du von oben, das ist ja von oben fotografiert.
Es ist ein Flatlay.
Ein Flatlay, jetzt guckt man auf dieses Flatlay im 2:3 Format in der Beschreibung, wie ich es gerade hatte. Mhm. Und dann würde ich sagen, dass das Licht eine kleine Quelle ist, eine kleine Kunstlichtquelle, die sehr flach von, in dem Fall oben im Bild, also von vorne kommt. Also für mich von vorne. Du unterbrichst mich schon.
Ich unterbreche nicht, sondern ich gebe nochmal. Oh, du guckst gerade so lustig. ich würde sagen, wir fangen einfach mal da an und wir gehen nochmal das durch, was du gerade gesagt hast. Du sagtest, es ist eine kleine Lichtquelle. Erinnere dich nochmal an Light Essentials. Es gibt die Lichtvariable, wie gesagt, auch Light Essentials ist ein 45-minütiger Videokurs, den ihr euch kostenlos aktuell noch anschauen könnt, werde ich verlinken. Und in Light Essentials besprechen wir die Lichtvariablen, die sich auf das Licht oder auf die Qualität vom Licht auswirken. Wir haben die Größe der Lichtquelle. Eine große Lichtquelle. Okay, möchtest du es nochmal anders ausdrücken? Es ist voll okay.
Ich hab als Naivling habe ich den Eindruck, dass es eine kleine Lichtquelle ist, weil wenig Licht auf das Bild fällt. Mhm. Aber ich denke, dass das nur daran liegt, dass eine mittelgroße oder große Lichtquelle, wie auch immer, halt nur einen größeren Abstand zu dem Motiv hat, das ich fotografiert habe.
Das ist ein super interessanter Punkt. Also, weil das, glaube ich, auch etwas ist, wo viele Anfänger
die wollen das so
Licht
versuchen,
drüber stolpern.
Einfach eine kleine Lampe davor setzen.
Oh, es ist, es ist nicht viel Licht in diesem Bild. Es ist ein sehr dunkles, ein düsterer Look. Dann ist die Lichtquelle wahrscheinlich klein. Und das ist dieser Irrglaube. Hm. Weil wie hell oder dunkel ein Bild ist, hat erstmal prinzipiell nichts damit zu tun. Ich könnte dieses Bild auch hell machen, indem ich die Schieberegler ein bisschen drehe. Das ändert nichts an der Lichtqualität an sich oder auch an dem Kontrast.
Skibidi. So, ja. Okay.
was viel wichtiger ist in Bezug.
Warte, wenn ich jetzt cringe sage, ist das doppelt cringe, weil man das nicht mehr verwendet. Naja, deswegen sage ich es nicht.
Wir sind ja Millennials. Ich glaube, wir sind sowieso grundsätzlich cringe oder auch
alt.
Nicht. Alt. Ja.
Oder auch nicht, genau. Wenn wir nichts sagen und nichts tun und uns einfach in unseren Kerker einsperren, sind wir nicht cringe. Ja.
Also was in Bezug auf die Lichtqualität erstmal viel wichtiger ist, ist ein Blick auf die Schatten.
Schatten.
Kannst du Schatten sehen? Und wenn ja, kannst du sie beschreiben? Ich zoome mal auf einen Bereich hin.
Ja, also du sagst mir einfach, welchen Bereich ich beschreiben soll.
Es geht nur darum, wie sehen die Schatten für dich aus? Sind die
Du hast mich gerade gefragt, welche Schatten ich sehen kann und hast sofort auf ein Close-up von einem Bruchteil einer Schale, von einer Zehe dran gezoomt. Dann bleibt mir ja nicht mehr viel. So, also wir gucken jetzt auf diesen Schalenteil von einer Zehe, beziehungsweise das ist ja noch der Schalenteil von der Knolle. Mhm. Wir haben den jetzt rangezoomt, ziemlich nah ran. Auch das kann man wieder so drucken und irgendwo aufhängen.
Details sind faszinierend, ne?
Ja.
Das Ganze ist mit einem Makroobjektiv fotografiert. Ich bin generell schon sehr nah dran. Und wenn man jetzt auf diese 100% rangeht, da haben wir später auch noch ein paar Details, die ihr euch angucken wollt.
Du hast eine Knoblauchknolle genommen und hast sie fotografiert und könntest daraus 324 Live, Love and Love Küchenposter verkaufen. Also, und das hier ist eines davon.
Aber
Wir
Glenn,
sehen als,
fokussieren wir uns auf die Schatten.
wir fokussieren uns, wir sind ja auch in der Fotografie hier. Wir sehen Schatten, ja. Und zwar sehen wir die Schale sehr detailliert im Makro halt rangezoomt und das heißt, es hat so eine seidenartige Fächerstruktur. Oder so
Stimmt.
ein, ja, wenn man so möchte, ist es halt ein derangiertes Plissé. Also wenn du so ein Plissé vom Fenster abreißt und es einfach in die Ecke schmeißt und so schmeiße ich eh weg. Und dann denkst du wie so, vielleicht benutze ich es ja nochmal und reiße es dann wieder auf. Dann sieht es ungefähr so aus. Wie diese Knoblauch. Ja, dann sieht es ungefähr so aus wie diese pergamentartige. Also, jetzt sieht man es ja. Ne? Normalerweise hast du das ja nur in den Pfoten so 75 cm weit weg und wirfst das sofort weg. Hier siehst du ja die pergamentartige Schicht. Du siehst unfassbar viele. Du siehst die Textur. Du siehst, ich finde, das sind harte Schatten für mich, die, weil es in der Makrodetail viele Kanten gibt. An denen sich Licht brechen kann.
Suchen wir noch mal
Ach, ich
einen
rede Scheiß,
anderen.
ne? Ich rede
Suchen
Scheiß.
wir noch mal einen anderen
Ja,
Bereich.
so macht man das mit mittelmäßigen Schülern, ich weiß. Okay, da warst du nicht gut drin. Dann gucken wir mal, ob du woanders noch was findest, damit du nicht durchfällst.
Also harte Schatten wären ja, eine Fläche ist dunkel und dann ein harter
Ach so.
Cut und dann ist es
Ja.
hell. Und hier haben wir aber so einen Verlauf von hell nach dunkel. Siehst du das?
Ja, ich wollte eigentlich, ja, irgendwie wollte ich sagen, dass der Schatten auf jeden Fall sehr prägnant und sehr klar ist. Weil wir ja auch oft Bilder angucken, die quasi keinen Schatten haben, weil die im Stadion bei Flutlicht aufgenommen wurden.
Ja.
Ne? Und dann,
Also
ja.
hier haben wir tatsächlich so weiche Schatten, dass zum Beispiel der untere Bereich hier, es ist alles irgendwie dunkel,
Ich liebe
aber
den
man
Bereich.
sieht nicht, wo der Schatten anfängt und wo das Licht beginnt. Und ne? Es ist alles so,
Du
es ist
könntest ein Meme
einerseits
daraus machen.
weiches Licht und andererseits haben wir einen richtig krassen Kontrastumfang, weil wir sehr dunkle Bereiche haben und sehr helle. Sie sind sehr stark voneinander abgetrennt, obwohl das Licht weich ist.
Ich kriege auf jeden Fall sehr starke Game of Thrones Vibes. Jetzt haben wir alle die Melodie von Game of Thrones. Ich kann die Melodie nicht nachmachen. Aber stell mal für. Und jetzt guck das Bild an. Das ist das Ende. Ja, es muss sich nur noch. Es muss sich nur noch drehen dabei, aber diese Schatten und dann unten die eine Zehe mit dem harten Schatten, das ist halt die Mauer, ne?
Ich
Das The
werde
Watch.
einen Karussell-Post machen und die Game of Thrones Musik wird die
Ja,
Hintergrundmusik
auf jeden
dafür.
Fall.
Werde ich in den Shownotes verlinken, dann könnt ihr euch auch einmal die Bilder anschauen. Nicht alle, aber
Oh, so ein Stop-Motion-Ding.
ich darf nur 10 Bilder in meine Karussells einbauen, obwohl jetzt eigentlich 20 erlaubt sind.
Nee,
Funktioniert das bei mir noch
Sabrina.
nicht?
In dem Fall darfst du nicht zehn, sondern zehn Bilder
10.
einbauen.
Okay. Auf jeden Fall, das ist das erste Bild. Da hatte ich schon grob mit dem Licht gespielt, aber tatsächlich, weil ich inzwischen halt diese Erfahrungswerte habe, wusste ich von Anfang an genau, wie ich das mit dem Licht machen möchte. Ich habe zwei, drei Varianten ausprobiert, die alle relativ ähnliche Ergebnisse geliefert haben. Und dann habe ich natürlich noch die Motive hin und her geschoben. Denn du siehst zum Beispiel hier wenn ich das reinzoome, diese eine Zehe. Da haben wir ja, genau, da haben wir ja diesen einen sehr hellen Bereich von der Rückseite von dem Knoblauch, wo noch ein bisschen von dieser helleren Schale dran ist. Und das ist dem Licht zugewandt. Also hier ist quasi die hellste Stelle im Bild. Das Licht kommt von hier oben. Und hätte ich den Knoblauch anders gedreht, dann wäre die Wirkung ganz anders. Dann würde das Licht auf eine andere Stelle zuerst fallen, dann hätten wir ein ganz anderes Kontrastverhältnis, wenn wir die zum Beispiel anders gedreht hätten. Also es ist einmal der Fokus darauf, das Licht richtig zu setzen und dann zu gucken, wie muss ich die Motive ausrichten. Das werden wir später auch noch in anderen Bildern sehen, um zu gucken, okay, hier kommt die Textur am bestmöglichsten zum Vorschein. Wie gesagt, das hier war erstmal nur ein, quasi wie du gesagt hast, ich habe das erstmal dahin gedroppt.
Ich verstehe ja, was du meinst. Also, du hast ja jetzt ein Element, ich gehe jetzt dahin, will das fotografieren. Ich sehe, das hat eine sehr dunkle Seite und es hat einen sehr hellen Part. Aber ich will ja die dunkle Seite irgendwie in Show stellen, also in den Fokus kriegen. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass viele hingehen und sagen so, okay, da muss ich ja die dunkle Seite irgendwie belichten, ne, oder beleuchten, dass das dann irgendwie hervorgehoben wird. Dann bist du hingegangen und hast gesagt, nö, machen wir genau andersrum. Wir zeigen halt den Spot da irgendwo auf dem hellen Bereich. Der dunkle Bereich verschwindet zwar, aber gewinnt dadurch tatsächlich mehr an Präsenz für mich.
Genau, also mir war wirklich dieser hohe Kontrastumfang wichtig. Und wer meine Bilder kennt, weiß, dass die eigentlich immer sehr bam sind. Also da ist sehr viel hell, da ist wenig jetzt so krass im Schatten und meine Bilder sind in der Regel auch nicht so dunkel. Von daher war das für mich auch eine Herausforderung, sowohl im Setup als auch später im Editing, dass ich die nicht wieder zu hell ziehe, sondern wirklich bewusst Bereiche dunkel lasse. Das Wichtige, was wir aber auch hier bemerken müssen, ist, selbst die dunkelsten Bereiche haben noch Zeichnung. Da ist nirgendwo ein tiefschwarzes Loch, sondern selbst die dunklen Bereiche haben noch ihre Zeichnung.
Da erinnere ich mich wieder an etwas, was du mir beigebracht hast. Wenn du schwarz willst, nimm kein Schwarz. Also im ersten Eindruck ist es halt schwarz und dunkel, aber es ist ja nicht schwarz.
Genau, genauso wie die hellsten Bereiche kein rein weiß sind. Also vielleicht mal so einzelne Pünktchen, aber auch in den hellsten Bereichen haben wir noch alles an Zeichnung drin. Und das ist wichtig für Dark- und Moody-Fotos, denn ansonsten hat man halt Matsche in
Ja, es wirkt
beiden
halt harmonisch. Genauso,
Tonbereichen.
wenn du in ein Schachbrettmuster auf dem Boden willst in deiner Küche, dann nimm am besten nicht pur schwarz und pur weiß, sondern geh halt ins Dunkelanthrazit und ins Altweiß, ins Cremeweiß, ne? Es gibt halt den
Genau.
schöneren harmonischen Effekt.
Ja. Okay, also mit diesem Bild habe ich erstmal grob geschaut, okay, wie ist der Look, wie kriege ich den Look hin? Das Licht war also schon relativ on point und brauchte nur noch kleine Tweaks. Und dann bin ich reingegangen und habe geschaut, okay, wie kann man denn jetzt ja, den Look noch mehr on point kriegen? Denn ich hatte erst dieses Tellerchen, dieses Messingtellerchen mit Ornamenten ausprobiert und es ist auch schon okay, aber ich mochte die Kombination mit dem Untergrund irgendwie nicht. Das heißt, ich habe dann als Variation so ein Holztellerchen genommen und habe da dann auch direkt einmal was Neues probiert und die ganze Knolle genommen und fotografiert. Ich habe jetzt ein neues Bild aufgemacht. Grimm, was siehst du?
Ich sehe Konzentrik.
Ja.
Ja, wir haben wieder ein 2 zu 3 Hochformat. Und wie soll man das sagen? Also, egal ob ich jetzt auf die, wenn ich auf die Knoblauchknolle gucke, dann wäre es auch so wie auf eine halb geschälte Orange. Also, dass du diese Segmente hast im Kreis. Du hast halt ein Zentrum, ich weiß nicht, wie man das nennt, so dieses, wovon es auswächst, so nach dem
Ja,
Motto, ja.
wo die zusammenkommen
Ja,
irgendwie.
ist das schon, ist das auch ein Strunk? Keine Ahnung, ist ja auch egal.
Keine
So, auf jeden Fall sieht man, dass es du hast mehrere Kreiselemente, dadurch, dass die Knolle natürlich rund ist, der Holzteller ist rund und die Zwischenbereiche der Zehen bilden Strahlen, die aus der Mitte heraus rausgehen, genau wie der Untergrund mit dem Checkered-Marmor-Gedöns
Oh
auch
ja, guter
Strahlen hat.
Punkt.
Ja, was dir intuitiv gelungen ist, fällt mir natürlich beobachtend auf.
Ja, und auch, dass du es beschreibst wie eine halb geschälte Orange. Ja, ich glaube, so kann sich jeder das so ungefähr vorstellen. Sieht hier übrigens auch ganz lustig aus, wie so ein Echo. Also
Ah,
hier
es ist
diese
mega gut.
überlappenden
Schön. Also man sieht halt
Schalen.
im Ranzoomen jetzt gerade die mehreren Schichten und wie sich die Layer ablösen, ne? Aber mit der gleichen Bruchkante. Du hast die
Ja,
gleiche
genau.
Bruchkante und dadurch, dass sie nach hinten sich wieder ablösen, hast du so einen Versatz drin. Und das
Ja.
macht es wieder, als würde, ohne Scheiß, als würde eine Blüte aufgehen.
Das war eine weitere Assoziation, die ich damit auch hatte, weswegen ich das super schön fand. Und dann auch erstmal von diesem Ansatz, ich will die einzelnen Knoblauchzehen fotografieren, dass ich da geswitcht bin zu, ah nee, das ganze, nicht das Knäuel, die ganze Knolle, nicht Knäuel, die ganze Knolle möchte ich so fotografieren.
Ich will gar kein Bild mehr in meiner Küche davon. Ich brauche eine Fototapete. Boah, das muss einfach aus all den Elementen. Das
Einer der größten Unterschiede jetzt in Sachen Props ist ja der Teller, den ich gewechselt habe. Da habe ich jetzt einen dunklen Holzteller oder ein dunkles Holztellerchen. Die sind ja nicht größer als so handflächengroß. Auf jeden Fall bringt dieser Holzteller ohne Shishi ein bisschen mehr Ruhe ins Bild, finde ich. Und lenkt halt auch nicht ab, weil hier haben wir, bei diesem Messingtellerchen haben wir halt diese ganzen Ornamente und so, und ich finde, die lenken sehr davon ab, worum es eigentlich geht, um Knoblauch.
Also beim schlichten Stil sagt man ja gerne, dass man keine verschiedenen Muster oder nicht mehr als zwei Muster miteinander kombinieren soll. Oder ähnlich wie wenn du eine Schriftart hast, nicht, also eine Werbung mit zwei Schriftarten und oder wenn da einer mit sechs Schriftarten kommt, wie auch immer. Und hier ist es halt dadurch, dass du den Messingteller weggenommen hast, gerät der Fokus mehr erst auf die Knolle, auf den Knoblauch, der mit unfassbar vielen Details aufwartet. Durch den Teller schaffst du natürlich einen breiten Randbereich, der es ermöglicht, nicht sofort auf den Untergrund zu gucken, sondern der einfach nur nochmal ein bisschen mehr, jetzt bin ich ein bisschen frech, frech, Pep, ein bisschen Pep ins Bild bringt. Ja.
Was mir daran auch gefallen hat, ist, dass wir einmal diese warmen Töne von dem Teller haben und die in dem Knoblauch wiederfinden. Da sind einige sehr goldig warme und lila warme Töne. Und dann haben wir aber im Hintergrund, also als Untergrund, diese Marmortexturen, die schwarz-weiß sind. Und da greifen wir dann quasi wieder die Schale, die weiße Schale vom Knoblauch auf.
Ich kann das Bild halt gleichzeitig riechen, wie auch hören. Also ich kann, wenn ich
du kannst,
diese auch,
ja.
Also ich kann, ich, durch das Lilane in dem Knoblauch habe ich sofort die Frische in der Nase oder auch das Lauchige natürlich. Ne? Also weil ich ich bin ja gerade am Kochen und ich habe den jetzt gerade rausgeholt. Ich bin in der Küche, habe diese Atmosphäre. Dann habe ich den da hingelegt. Ich habe das Knacken der Schale, also alles durch dieses Bild tatsächlich, ohne Scheiß. Ja. Ich habe das Knacken der ersten Schale im Ohr und im Gefühl von meinen Handflächen, weil man mit beiden Händen die Knolle umgreift. Dann weiß ich, wie ich das auf, es ist ein Holzteller, es könnte für mich auch ein Keramikteller sein, habe ich das da draufgelegt. Und ich habe auch bei dem Bild das Gefühl, wie ich den Teller in die Hand nehme mit dem Knoblauch und auf diesem Marmorboden mit dem angenehmen Kratzgeräusch, nicht so Kreide, Fingernagel auf Tafel, sondern mit diesem angenehmen steinernen Tongeräusch, wie ich den einfach nur so draufschiebe, so nebenbei. Es ist einfach nur so ein detailliertes Geräusch, weil du hast ja bisher mitten im Prozess ein riesiges, wenn 100% einmal kochen sind, dann ist das hier ein Promille. Also nicht im Alkoholsinne, sondern du hast halt nicht 1%, es ist halt minimal, aber es ist halt dieses, ich habe sofort Atmosphäre vom gemeinsamen Kochen, vielleicht in der Finca oder so, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ich liebe das, wie du das alles beschreibst. Von einem Foto kannst du auf so viele andere Sinne schließen, dadurch, dass es halt auf eine gewisse Art und Weise fotografiert ist, beleuchtet ist, dargestellt ist. Mir geht es genauso wie dir. Ich kann diese knusprige Haut vom Knoblauch, wenn man die so von den Zehen runter macht, ich kann das auch komplett spüren, nur weil ich dieses Bild sehe und weil diese Texturen halt so on point dargestellt sind.
Es ist ja auch, es ist genau diese Art Knoblauch, die auch so satisfying ist dabei.
Ja,
ich meine, wir alle kaufen ja regelmäßig Knoblauch. Ich hoffe, jeder von uns kauft 2 bis 3 Mal die Woche Knoblauch. Ich weiß es nicht, was euer Verbrauch ist. Und damit meine ich nicht eine Knolle, aber ist egal. Und dann denkt man ja jedes Mal so, oh, leider wieder so einer. Und dann macht man wieder so eine Anstrengung. Und dann das hier ist so einer so, ach, ja, geil. Und dann geht alles auf, wie auch immer.
Ich möchte dir einmal im Kontrast ein anderes Bild zeigen, das ich gemacht habe, weil ich für mich auch den krassen Kontrast von gutem Licht zu nicht so gutem Licht darstellen möchte. Ein Bild, wo das Licht nicht ganz so on point ist im Vergleich.
Oh.
Da musst du deine Wasserflasche abstellen vor Schreck.
Ja, das ist natürlich, ist das der gleiche Teller?
Ja, es ist eins zu eins das gleiche Motiv.
Ach nein.
Ja doch. Ja doch. Also, du kannst ja mal beschreiben, das Bild hast du eben schon beschrieben. Was ist jetzt anders? Was wirkt für dich jetzt anders?
Meine Enttäuschung ist anders. Was ist das denn? Also, oh mein Gott. Ich nehme alles zurück, was ich eben gesagt habe. Alles, was lecker und satisfying klang. Ja, jetzt ist halt ein altes Holzbrettchen, ne? Da liegt da halt irgendwie so eine Knolle draufgeworfen. So ein bisschen willkürlich. Es ist ja richtig schrecklich. Das sieht auch so aus, wo das mittlerweile, also das Bild gibt einem eher das Gefühl, dass du die Knolle in die Hand nehmen musst, um nochmal dran zu riechen. Ist denn noch gut? Oder irgendwelche Weichstellen rauszufinden. So, ja, muss ich wegschneiden, dann geht das noch. So, das siehst du, und das hier ist einfach so, also das gute Bild ist so, Ja. Genau so muss Knoblauch sein. Und dann denkst du dir beim nächsten, kennt jemand diese runden Holzbrettchen, die schon 8 Millionen Schnittstellen haben von Oma? Mhm. Und die immer in die Spülmaschine gelandet sind, weil man es früher nicht besser wusste? Wenn die schon so harte Risse bekommen hat, so sieht das Bild aus. Nur halt mit einem Knoblauch draufgeworfen. Aber aus dem Kinderzimmer raus. Ich habe keine Ahnung.
Das ist mein Deckenlicht.
Schlimm.
Wir haben in einer vergangenen Podcast-Folge auch mal darüber gesprochen, was absolute No-Gos sind. Und da habe ich dir erklärt, wie das so ist mit Licht aus 12 Uhr mittags, aus dem 12 Uhr Mittagswinkel und aus Kameraperspektive. Das haben wir in diesem Fall beides. Das heißt, wir haben keine wirklichen, also es werden keine Texturen wirklich schön dargestellt, sondern es ist einfach
also
nur
ist
ein
jetzt
Hell
nicht so schlimm,
machen.
Wie ich das jetzt beurteilt habe, ne? Aber
ja, aber wenn man das davor sieht, also im
wenn du mir jetzt nur dieses Bild gezeigt hättest, hätte ich gesagt so, aha, okay. Aber ich war ja die ganze Zeit jetzt sehr konditioniert darauf, dieses geile Bild gesehen zu haben.
Ja.
Das könnte natürlich dann auch halbwegs blind machen für jemanden, der sich in seiner Arbeit, also generell in jedem Bereich, schon gut findet und das nice findet, weil er die Optionen und die, also den erweiterten Bereich, wohin es noch gehen könnte.
Was noch möglich ist.
Ja. Was noch möglich ist. Genau. Und dafür könnte man ja zum Beispiel dann auch mal Kurse besuchen. Ne?
So. Richtig, ganz genau. Ja, ja. Und dann habe ich noch ein weiteres Foto gemacht, denn ich denke mir, die meisten sind mit wissen, Deckenlicht ist scheiße. Oder künstliches Licht von oben. Müssen wir nicht drüber reden, ist ein No-Brainer. Aber viele stellen ihr Motiv häufig auch einfach gerne direkt ans Fenster und machen sich ansonsten nicht mehr so viele Gedanken, wie man es optimieren kann. Und das hier zum Beispiel ist ein Foto bei Tageslicht. Das ist jetzt auch nicht schlecht. Das Licht kommt aus der anderen Richtung, weil so war halt mein Set aufgebaut. Ich wollte einfach mal gucken, okay, wie sieht es denn mit Tageslicht aus? Und das ist schon besser als das Deckenlicht. Wir haben ein bisschen
mehr
Texturen. Es ist
ja immer noch das gleiche Ding, ne? Also du hast ja nichts bewegt. Du hast nur dreimal auf die Schnelle kurz das Licht geändert.
Ja.
Also Bildlicht aus, Bildlicht aus, Bildlicht an und so, ne? Nach dem Motto.
Genau, genau. Einfach um auch für mich mal zu gucken, okay. Denn ganz ehrlich, dieses Bild ist jetzt auch nicht schlecht. Ich hätte es wahrscheinlich das Licht eher von oben gesetzt, aber wie gesagt, mein Setup war so aufgebaut, dass das Tageslicht von unten kommt und es ist nicht schlecht. Wir haben hier einiges an Texturen, wir haben hier schöne Details, aber grundsätzlich ist es doch auch wieder nur ein Ergebnis des Zufalls, weil ich hier kein weiteres Licht gesetzt habe, keine bewussten Entscheidungen getroffen habe und das ist nicht schlecht.
Ich stelle mir gerade vor, wie man richtig daran verzweifelt, ohne es wirklich zu wissen, dass man sein eigenes Food, also wir reden jetzt von der Knolle, aber man kann ja auch angerichtetes Essen nehmen, ins richtige Licht zu setzen, weil man mit Tageslicht arbeitet, weil man es irgendwie natürlich haben möchte. Jetzt haben wir hier drei Beispiele und du siehst richtig, wie einfach enorm wichtig das Licht ist. Und dass wenn du einfach mal sagst, ja, ich habe mein Essen fertig, das steht jetzt da so und ich lasse das jetzt so da, und ich fange an, mit Licht zu spielen und ich fange an, etwas, ein Licht zu nehmen, wo ich eine Kontrolle drüber ausüben kann. Also eben Kunstlicht. Ja.
Ja.
Und sowohl in der Größe, Form, in der Position oder sonst irgendwie was, in der Wärme, wie auch immer. Scheiße auf natürliches Licht. Außer es ist irgendwie draußen. Also wenn es irgendwie draußen was ist, natürlich, dann brauchst du ja natürlich natürliches Licht. Ja. Also im Sinne von Landschaft, Menschen irgendwo.
Ja.
Aber wenn du auf dem Tisch dein Food fotografieren willst, dann, also, geh weg von natürlichem Licht.
Ja, weil du einfach mehr Kontrolle drüber hast. Natürlich kannst du auch mit Kunstlicht so einen Look, wie ich ihn hier jetzt mit meinem Blitz kreiert habe, nachstellen. Du musst aber halt wissen, wie. Du musst halt wissen, wie du das Licht formen kannst, selbst wenn es nicht dein eigenes Licht ist. Und du musst dir bewusst darüber sein, dass jederzeit vom Äußeren her was passieren kann. Es können Wolken kommen. Es können Wolken verschwinden, es kann Abend werden, das Licht verändert sich durchgehend über den ganzen Tag hinweg. Und trotzdem kannst du mit mit Abdunklern, mit Vorhängen, mit allen möglichen Dingen dein Licht so formen, dass du diesen Look, den wir hier jetzt sehen, in jedem Bild mit jedem Licht kreieren kannst. Und das lernen wir ja in Lichtkunst, ne?
Ist so. Du warst ja nicht umsonst auch beeindruckt davon, im Podcast mit June, was für einen unfassbaren Aufwand und welche Meisterleistung es ist, wenn man es malt, dass man dass das Licht quasi für das Bild selbst als gleich einfängt, aber das Bild ja eben nicht in 5 Minuten oder in 2 gemalt hat.
Du hattest ja aber auch im Nachhinein nach dem Podcast mit June noch zu mir gesagt, dass man damals ja schon Kunstlicht hatte.
Ja.
In Form von Gaslampen, Kerzen?
Kerzen, ja. Also Gaslampen habe ich nicht gesagt. Ich weiß ja
nicht. Das war meine Vermutung, so ob sie sowas dann.
Nein, ich dafür sind die, glaube ich, zu alt. Also ich habe jetzt nicht mehr alle Jahrgänge im Kopf, aber die Clara Peters, auch den Jahrgang habe ich, ich glaube, wir reden vom Mitte 18. Jahrhundert, war das richtig?
17. Jahrhundert. Ich glaube, das
17.
war
Jahrhundert, 1600 ja? noch was, ja? Ja, dann brauchen wir von Gaslampen nicht reden.
Okay.
Aber ich kann mir natürlich 1 Million Kerzen hinstellen.
Ja, aber das ist dann auch wieder die Frage, ist dieser Look mit Kerzenlicht entstanden? Weil die Qualität vom Licht lässt eher darauf schließen, dass es eine große Fensterfront war, als eine kleine Kerze.
Kerzenlicht ist ja auch ein bewegliches Licht, also es bewegt sich ja in sich durch die Flamme.
Genau.
Und wenn ich 20 Kerzen aufstelle oder den ganzen Raum so in so einem Vampir-Stil aufstelle, oh, was das Hupen gehört.
Ja.
Entschuldigung, ich habe gepupst. Nein, Quatsch. Das, ich sitze hier vielleicht deponiert. Ich sitze in der Nähe von der Deponie.
Ah, gut.
Also ich sitze an der Uni und das ist keine Deponie, aber wie auch immer.
Ich habe, wie gesagt, mit verschiedenen Untergründen dann auch noch gespielt. Ich habe jetzt zum Beispiel auch eine patinierten Metalluntergrund nochmal getestet, um zu gucken, okay, gefällt mir das? Ich habe den Knoblauch auch einmal auf dem Marmor-Schachbrettuntergrund fotografiert und geguckt, wie mir das gefällt. Und das war dann eigentlich am Ende dann auch mein Favorit. Auch wenn wir jetzt die ganze Zeit über den auf dem Holzuntergrund, auf dem Holztellerchen gesprochen haben. Also ich habe dann noch mehr meine Bildsprache und den Look gefunden, den ich eigentlich haben wollte. Müssen wir jetzt nicht super im Detail besprechen, Grimm. Du siehst, dass ich hier noch ein paar Variationen geshootet habe, als ich das Licht so für mich drin hatte. Grundsätzlich an dem Punkt hatte ich so meinen Look durch oder meinen Look für mich geschaffen und wusste, in welche Richtung es gehen soll. Und dann habe ich eigentlich nur noch gespielt und geguckt, was kann man da sonst noch rausholen. Deswegen habe ich wortwörtlich eine Knoblauchzehe rausgeholt und dann noch ein bisschen mit dem Licht gespielt und zum Beispiel hier ein härteres Licht gesetzt. Du kannst das hier sehen, ne? Jetzt siehst du den Unterschied vom Schatten, ne? Der ist sehr viel schärfer. Oder auch hier, da habe ich dann mit der Höhe der Lichtquelle gespielt. Wir haben in diesem Bild super lange Schatten, weil die Lichtquelle sehr tief ist. Und hier haben wir einen sehr kurzen Schatten, weil ich die Lichtquelle sehr viel höher gesetzt habe. Und das sieht fast aus wie so eine Krone, finde ich. Also auf dem Kopf
bei dem Bild
stehend
eine
Krone.
Du nimmst dieselbe Knolle auf und hier in dem Bild wirkt sie einfach wie 3 Wochen im Keller vergessen. Und auf dem, also sie ist ja frisch, ne? Und hier sieht
eine
sie
frisch
wieder aus.
Frischer getrockneter Knoblauch.
Das sind echte Blumen.
Oh Mann.
Das sind echte künstliche Blumen.
Auf jeden Fall habe ich hier noch ein bisschen rumgespielt und dann wollte ich noch mal in andere Bereiche abtauchen. Ich hatte, wie gesagt, die ganze Knolle jetzt so ein bisschen durchgespielt und wollte dann noch mal, weil ich mich so in Makro verliebt hatte, noch mal den Fokus auf eine einzelne Knoblauchzehe. Also ich bin da wirklich, wie nah kannst du rangehen mit einem Objektiv? Das habe ich ausgenutzt.
Ich sehe das schon wieder in Postkartengröße neben meiner De'Longhi Kaffeeautomatenmaschine. Also das ist Siebträger. Ich bin ja Ü30. Entschuldigung, ich habe eine Siebträgermaschine.
Da habe ich dann auch mit Positionierung gespielt und die Untergründe nochmal gewechselt und festgestellt, okay, dieser patinierte Metalluntergrund passt da ganz gut, weil der schön dunkel ist und sich nicht zu sehr aufdrängt, aber halt ein bisschen Textur mit reinbringt.
Die Farben sind ja auch metallisch. Ja, also angelaufenes Metall, dies, das, ne, oder was du halt damit viel in Verbindung bringst. Diese typischen auch öligen, also ne, ist ja nah dran.
Ja, und dann kannst du sehen, ich habe verschiedene Szenen, auch unterschiedlich positioniert. Ich finde es vor allem sehr geil, wie dieser Farbverlauf in der Knoblauchzehe deutlich wird, von einem so einem satten Violett-Lila runter zu einem wärmeren, dunklen Beige-Braun. Und das ist halt das Geile an Makro, dass man Details sieht, die einem sonst eigentlich gar nicht so bewusst werden. Oder auch hier, wie so ein bisschen von der Haut abschält. Man sieht wirklich jedes Staubkorn da drauf.
Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass das ein Staubkorn ist, sondern sind halt Faserreste.
Ja, genau.
Also es ist ja wirklich genau so tief im Detail, dass es diese sehr, sehr feinen faserigen, also diese Kontaktfasern, oder was das auch immer ist, darstellt. Finde ich super. Da könnte ich mich jetzt schon wieder elend reinzoomen und das so sehr rauszoomen.
Das mache ich übrigens auf YouTube. Also wenn ihr euch die Bilder bei 100% ansehen wollt, schaut euch das YouTube-Video an. Das ist dieser 100% Porn. Das Wort gibt es nicht, das habe ich gerade erfunden. Es ist eine meiner Lieblingsdinge, die ich tue, wenn ich ein Shooting habe. Ich gucke mir das Bild auf meinem riesigen Bildschirm an und zoome dann zu 100% rein und diese Details und auch, guck hier, diese Texturen, so diese kleinsten Erhebungen, die dann durch Licht und Schatten, nur durch Licht und Schatten geformt werden.
Du kannst dich doch noch daran erinnern, dass ich dir von Papas Pilze, vom Roman, der ja privat eine Pilzzucht aufgemacht hat in München und damit relativ steil geht.
Speisepilze.
Es sind sehr, sehr geile, sehr, sehr geile Speisepilze und leider durfte ich noch keinen probieren. Aber da hat er mir auch Fotos von geschickt, weil er das natürlich auch feiert. Und ich fing dann auch sofort an, reinzuzoomen, dass ich das dann so abschneide, dass du nicht mehr erkennst, ach, das ist ein Pilz. Und dann gehe ich dann hin und schicke das natürlich Leuten und guck mal hier, was sagst du, was ist das? Weil das mega satisfying, also die Natur gibt dir die satisfyingsten Strukturen her, weil sie das eigentlich hinkriegt. Wir kopieren das ja nur.
Jetzt möchte ich das gleiche Shooting nochmal mit Austernpilzen machen, diese ganzen Lamellen darstellen. Mal gucken, wann ich dazu komme.
Cooperation mit Roman, ja, ich sehe schon.
Gut, was haben wir noch? Lass uns nochmal durchschauen. Dann habe ich einmal die Perspektive gewechselt, weil ich eigentlich ja noch vorhatte, mehr Richtung Clara Peters zu gehen und dann auch irgendwie Props mit einzubringen. Aber weil ich mich so in diesem ersten Teil verloren habe, waren irgendwie schon 2 Stunden rum und ich hatte dann später keinen Bock mehr. Aber es sind
wie hier im Podcast.
Ja, jetzt auch schon wieder fast 1 Stunde am Labern. auf jeden Fall habe ich dann nochmal die Perspektive gewechselt, einfach um auch zu gucken, wie muss ich das Licht dann ändern? Kann ich es genauso lassen? Und wie wirkt das Ganze dann? Und ich habe hier ein neues Bild für dich, lieber Grimm.
Was soll ich das jetzt beschreiben?
So grob einmal, dass alle, die nicht zuschauen, sich eine Vorstellung machen können.
Ich kann es auch nur grob beschreiben. Wir bleiben im 2:3 Hochformat. Der Horizont des Tisches, also die Tischkante als Brechung für den Horizont ist sehr weit oben. Das heißt, wir schauen, also der steht weit auf dem Tisch vorne, der Knoblauch, in der unteren Hälfte des Bildes, als Knolle. Eine Zehe ist rausgebrochen, aber nicht ganz, sondern sie ist rausgelehnt um ihre 45 Grad. Ungefähr auf einer 5-Uhr-Stellung, wenn ich drauf gucke. Die Knolle an sich hat nur noch im hinteren Bereich, in der hinteren Hälfte, ihre Schale, ihre weiße, helle Schale, die aufgefächert ist, wie wir es vorhin hatten, als wären es Blütenblätter. Und wir sehen, was sehen wir denn noch? Wir haben dunkle Farben, wir haben erdige Farben. Also bei mir sieht es jetzt gerade erdig aus. Es ist ein leberartiger Braunton, der ein bisschen das Lila von den Zehen aufnimmt, beziehungsweise besser hervorbringt, als wäre es jetzt ein brauner Holzton, sondern es ist halt so ein mehr Rotanteil oder Rot-Blau-Anteil drin, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, und vom Licht her haben wir es auch wieder sehr weich und sehr
Das Licht kommt von ungefähr 10 Uhr von 10 Uhr, würde ich jetzt sagen. Ne?
So ist dieser Richtung.
Ja, so halb 10.
Also von der Seite. Es kommt von der Seite.
Von der Seite, von so links. Von 9 und 10 Uhr, hätte ich jetzt gesagt.
Genau. Kann man sehen, dass der linke Bereich der Knolle heller ist als der rechte. Und auch hier kann man sehen, dass bei der Knoblauchzehe, die so leicht rausgebrochen ist, dass der vordere Bereich sehr hell ist, sehr im Licht ist und da aber eine relativ harte Bruchkante ist, wo alles wieder in der Dunkelheit verschwindet. Ja. Und das war erstmal nur ein Testshot, um zu gucken, passt das mit dem Licht? Und deswegen ist auch so viel Negativraum oben, weil ich dann noch vorhatte, da ein paar Props hinzustellen, um den Bereich auszufüllen, aber auch viel mit Negativraum zu arbeiten. Und als ich diesen Knoblauch so sah und da reinzoomte, dachte ich mir, boah, ist das geil, wie diese Texturen hier wirken. Das sieht aus wie gemalt. Also bin ich näher rangegangen mit meiner Kamera
Wir kommen von der
und hab.
Lichtstimmung jetzt auch mehr an dein Vorbild heran.
Genau, ja. Also das war für mich dann auch so ein Punkt, so, ah ja, also Flatlay ist schon sehr nice, da kann man sehr viel machen. Aber ich habe gemerkt, sobald ich in diese mehr perspektivischen Kamerawinkel gegangen bin, geht da noch mal viel mehr. Da haben wir dann auch Unschärfen. Gut, Unschärfen hatten wir jetzt bei Clara Peters nicht. Da ist alles knackscharf. Aber das ist natürlich auch etwas, das ich mir zunutze machen kann mit der Kamera, dass ich manche Bereiche unscharf und weich habe und andere super knackscharf. Das bringt halt auch noch mal einen Look mit rein, den ich persönlich sehr feiere. Und wir haben jetzt noch mal ein zweites Bild aufgemacht, was einfach nur noch eine reingezoomte Variante ist von dem, was Grimm gerade beschrieben hat, wo man die Knolle fast vollformatig sehen kann, sogar an den Seiten ein bisschen abgeschnitten. Und der Fokus ist wirklich auf dieser einen Zehe, die so rausgebrochen ist und den paar Zehen, die noch an der Knolle dran sind, wo sich auch so ein bisschen die Haut, nicht die Haut, die Schale
Ja,
ablöst,
die
ne?
Haut fand ich eigentlich ganz gut,
Die
ja.
Haut. Und ich habe dann noch eine zweite Variante gemacht, wo ich nur auf eine von diesen Zehen drauf gezoomt habe, weil diese Texturen mich so angemacht haben. Und wenn wir jetzt bei diesem krassen Makro nochmal reinzoomen, Grimm, sollen wir reinzoomen?
Ja, klar sollen wir reinzoomen, Sabrina.
Bäm. Find nur ich das geil?
Nee. Das ist schon, wenn du da einen gewissen Farbfilter drauf setzt, wüsste ich nicht, ob du es mit dem Mikroskop aufgenommen hättest oder mit der Kamera. Das meine ich positiv. Also es ist
Es sieht aus wie Glitzerstaub,
ja.
es funkelt im Licht und es ist einfach nur eine fucking trockene Knoblauchhaut.
Wenn du das jetzt in dem Zoom jemandem zeigst, mit dem Bildausschnitt, keine Sau wird drauf kommen, dass das Knoblauch ist. Also man hätte tausend Ideen, was das sein könnte.
Oder auch hier diese Äderchen von der Haut.
Das ist halt sehr pflanzlich, ne? Also ich wollte gerade sagen, Baumstrukturen und so weiter, aber es sind ja Pflanzenstrukturen. Ein Baum ist ja nur eine größere Pflanze. Wieder was gelernt heute. Dankt mir später.
Aber ja, das waren auf jeden Fall dann nochmal so die. Das passiert bei mir ganz häufig, dass so nach 2 Stunden Shooten sich dann irgendwann die Heroes des Shootings so herauskristallisieren. Da habe ich so viel Zeit und Brain Juice in dieses Shooting gesteckt, dass ja, dass da dann häufig die besten Shots entstehen, weil ich einfach schon so drin bin und dann auch out of the box denke. Ne? Also das erste Motiv war halt so, ja, kennt man, hat man schon mal gesehen. Also ne, so Knoblauchzehen irgendwo wahllos
Weiß ich
hingewürfelt.
nicht. Nee.
Nicht?
Nee, muss ich. Nee. Also ja klar, habe ich gesehen, dass Knoblauchzehen mal irgendwo hingewürfelt wurden. Gibt ja etliche, geh in jedes x-beliebige Möbelhaus und geh in die Bildabteilung, hast du ständig Bilder von Knoblauchzehen oder Knoblauchknollen und dann auch so Pseudo gemalt oder von KI erstellt, ist mir alles egal, aber das kannst du ja nicht vergleichen mit dem Bild. Also ich
Ja,
gehe
ich
nicht.
meine nur, dass meine Herangehensweise oder dass generell der kreative Prozess so ist, dass man sich erstmal an Dingen orientiert, ob man das jetzt bewusst macht oder unbewusst. Wir orientieren uns immer erstmal an Dingen, die wir schon gesehen haben. Irgendwo.
Übrigens
Und.
gerade auch ein Unterrichtsthema im Sinne der Philosophie, Erkenntnistheorie. Woher wissen wir, wann was rot ist, zum Beispiel? Oder war die Frage, oder was bedeutet rot? Wie würdest du es beschreiben? Das geht also, wir haben auch mit Tomaten darüber gesprochen.
Ihr habt mit Tomaten gesprochen?
Ja, tatsächlich. Und die eine Tomate sagte zu ihrer Kindtomate, Ketchup. Naja.
Okay, auf jeden Fall, der kreative Prozess ist immer so, dass wir erstmal Dinge kreieren, die wir irgendwo auch vielleicht unbewusst schon mal gesehen haben. Das ist einfach so. Und je mehr wir uns damit beschäftigen, je länger wir dabei sind, umso mehr lost sind wir an einem Punkt, dass wir sagen, okay, was habe ich denn jetzt noch nicht gemacht? Also, wir hatten auch
Ja,
mal
du
eine
wirst halt,
Aufgabe an der Uni,
ja.
fotografiere diesen und diesen Ort. Und dann komm wieder zurück und mach das nochmal und nochmal. Oder auch wenn ich irgendwelche Shooting-Aufträge hatte, wo ich immer am gleichen Ort etwas fotografieren musste. Ich hatte eine Zeit lang einen Studentenjob und habe die Social-Media-Inhalte für eine Einkaufsmall, für ein Einkaufszentrum fotografiert. Über 3, 4, 5 Monate hinweg. Und es wurden jedes Mal Fotos angefragt von dem Einkaufszentrum an sich. Irgendwann hast du jeden Winkel fotografiert und denkst dir, boah, ist doch immer das Gleiche. Und dann denkst du out of the box, weil du einfach schon 100 Fotos von diesen Rolltreppen gemacht hast. Und dann denkst du dir neue Winkel, neue Motive, neue Ideen aus. Und dann entstehen Bilder, die es so halt noch nicht gab. Oder die eine unbekannte Perspektive, einen neuen Blickwinkel auf etwas geben.
Das ist ja mega schwierig, weil du hast ja, du beschreibst ja gerade eine instant eintretende Betriebsblindheit. Ne? Also du siehst etwas, bist gewohnt von dem Bild und du musst, wenn du etwas neu siehst, musst du dich ja entscheiden, wohin du guckst oder was dich interessiert. Also das macht dein Hirn ja für dich selber ne? und deine Interessen. Mhm. Du fokussierst dich darauf, du lässt die anderen Sachen weg und du bist gewohnt, also in jeder Hinsicht, ob du zu Hause am Heimwerken bist und irgendeine Heimwerkerlösung brauchst, ob du was fotografieren möchtest, ob das Fotos sind, Autos oder was weiß der Geier oder Personen halt auch. Ne? Du arbeitest oft mit einer Person zusammen. Und so ein Hobbyfotograf fotografiert seine beste Freundin oder ne, wie auch immer, permanent im gleichen, in den gleichen 2, 3 Profilarten. Aber man spielt gar nicht mehr damit, weil man schon, das war wie vorhin, als ich dann sagte, bei diesem Bild, bei der Knoblauchzehe, wenn du mir das dritte Bild als erstes gezeigt hättest, würde ich verstehen, dass jemand sagt, boah, bin ich zufrieden mit. Ne? Bin ich zufrieden mit, finde ich geil. Warum denn noch weiter gucken? Weil ist ja, also ich meine damit nicht gleichzeitig dieses, ich kann nicht mit mir zufrieden sein und es muss besser und es muss immer besser. Also das alleine zu entwickeln, also das wegzulassen, dass man weiß, ich bin gut genug, es könnte besser sein, es muss nicht besser sein, aber was könnte besser sein? Und dann nochmal aus dem gewohnten Blick, wenn du schon stundenlang da drauf guckst, dich nochmal aus der Perspektive nach hinten rauszunehmen, um Distanz zu schaffen zwischen dir und dem, was du machen willst.
Ja,
um es dann nochmal aufzubrechen und nicht mehr so kompliziert zu denken.
Mhm. Genau, manchmal denkt man dann auch irgendwann einfacher. Das Ding ist auf jeden Fall, um das zu üben und um einfach sich selber zu challengen, ist es super hilfreich, solche freien Shootings immer mal wieder einzubauen, sich an Dinge zu wagen, die man vorher noch nicht gemacht hat, um das Auge zu schulen, um out of the box zu denken und eben um nicht immer direkt die einfachste Lösung zu nutzen. Das kann man machen, aber da nicht direkt aufhören, sondern sich immer weiter zu challengen. Und ich habe dann als letztes Motiv hier noch einmal, wir haben den gleichen Knoblauch quasi nochmal, den ich als Testshot gemacht habe, von vorne, von der Perspektive. Und ich habe dann noch ein hübsches Gläschen mit eingebaut. Und da können wir sehen, ich habe den Knoblauch hin und her gedreht, um zu gucken, wie verändert sich das Licht. Das war die erste Position. Und du siehst, die wichtigen Bereiche sind irgendwie alle dunkel. Und es ist irgendwie nicht so ganz rund. Dann habe ich den ein bisschen gedreht. Boom. Haben wir die schönen Details wieder. Und dann habe ich ihn noch ein Stückchen weiter gedreht. Und jetzt siehst du, was hier in diesem Bereich passiert. Plötzlich ist auch die Haut, die Schale an dieser Stelle hell, während sie es hier nicht war. Das sind so wirklich im Millimeterbereich, vor allem jetzt im Makro, wirklich Millimeter-Ausrichtungen, die ja so einen krassen Unterschied machen. Und dann habe ich noch das Glas in den Hintergrund gepackt, das in der Unschärfe verschwimmt. Und das ist ein richtig geiles Glas. Das habe ich auf dem Flohmarkt gefunden. Ich weiß gar nicht, ob ich da mit dir unterwegs war. Auf jeden Fall.
Kann nicht sein. Da würde ich mich dran erinnern. Okay. Also ich kenne das Glas nicht.
Okay. Das Glas hat einen Metallstiel. Das ist das Glas.
Ui, mit Deckel?
Mit Deckel, ja. Und hat super verschnörkelt, Texturen.
Das ist ja mega.
Ja, man hat
das
es
ist
auch.
Ja, das ist ja weniger ein Glas als, trinkst du doch nicht. Da tust du doch Beeren rein oder so.
Ja, ich würde da wahrscheinlich Dessert drin machen. Ich werde es wahrscheinlich nochmal für ein Shooting nehmen. Und
dann Nüsse. Vielleicht ein paar Cashews.
Oder so.
300, 400, 1000.
Du bist du doof.
Ja, nur frische Cashews, damit die letzten nicht mehr frisch schmecken, wenn man da ist.
Wird bei euch dieses Bild dann auch noch gemacht, so als kleinen Abschluss, um zumindest mal in die Richtung reinzuschauen, wie Clara Peters Motive oder Objekte in ihrem Bild platziert hat. Das ist was ganz anderes geworden, aber das ist auch das Geile an Inspiration, wenn ich irgendwo Inspiration finde, irgendein aber Bild sehe, das mir gefällt, dann nehme ich mir Elemente davon und am Ende wird es aber sowieso was ganz anderes, weil meine eigene kreative Ausdrucksweise da halt noch drüber kommt und dann wird es was Neues.
Ich fühle mich hier bei dem Bild tatsächlich eher an das dritte Bild aus dem Podcast mit June erinnert. Hm. Ich weiß aber den Namen nicht mehr. Ich weiß, dass es wieder eine Frau war, aber nicht Clara Peters.
Es war keine Frau.
Das mit der Zitrone.
Das war eventuell eine Frau.
Ja, das war eine Frau. Ihr hatte drei Bilder. Frau, Mann, Frau. Der Typ hat dieses unfassbare, riesige Bild detailliert gehabt. Mit dem Glanz auf den Weintrauben, also dem Matten, der Mattiertheit und so. Und was du da so alles hast. Und das dritte Bild war eine Frau, die hat 100 Jahre später gelebt als Clara Peters oder so.
Ich hab's vergessen.
Da ging es um Vanitas, weil das Fliegenelement mit da drin war.
Mhm. Ja, und der Schmetterling.
Und ja, und ich habe beim Zuhören habe ich auch gesagt, ja, sowohl die Fliege als auch der Schmetterling sind Symbole von Vanitas, ja.
Ich denke mir so, ich muss dazu nochmal sagen, wenn man in so einem Podcast sitzt, man kann so vorbereitet sein, wie man möchte. Es kommen immer irgendwelche Dinge auf, wo man nicht genau weiß, was man zu sagen soll. Und wenn ich dann im Schnitt sitze, denke ich mir immer, oh, das hätte ich ja auch noch sagen können.
Ja, klar, natürlich.
Oh, das ist doch so offensichtlich. Und auch diese, für mich klar, war es so detailliert, wie ich diese Bilder beschrieben habe. Und dann sind mir aber beim Schnitt und beim Anschauen noch so viele tausend Details aufgefallen. Aber es ist ja auch schön, weil die HörerInnen sich dann ja auch immer noch ihre eigenen Gedanken machen dürfen, weiter Inspiration aus anderen Bereichen ziehen können, die wir jetzt gar nicht so genannt haben.
Das fördert ja auch den Gesprächscharakter, ja, also dass du mit jemandem quasi ein Gespräch über den Podcast führst, weil, also natürlich kannst du nicht eingreifen, du musst einem Dialog zuhören, also bei uns, und kannst da keinen Trilog rausmachen, wenn es überhaupt so heißt. Hier zum Beispiel könnte man jetzt sagen, das war falsch. Oder, hey, gut gemacht, das war richtig. Naja, nein, du musst ja zuhören, aber du hast ja trotzdem so einen Gesprächscharakter, weil du für dich selber, ob du beim Bügeln bist, selber beim Kochen, ob du gerade Wäsche zusammenräumst, wie so zweimal Wäschebeispiel kriegen. Ja, stimmt, ich bin ja der Wäschemann. Dass du dann einfach so sagst, du redest vor dir selbst hin. Also du hast ja quasi ein inneres Gespräch. Das finde ich. Das ist ja dann im wahrsten Sinne des Wortes das Eingänglichste, was du haben kannst, wenn es durchs Ohr in dein Hirn und dein, oh Gott, jetzt bin ich wieder zu romantisch und philosophisch.
Wenn wir jetzt ein Fazit ziehen müssten aus diesem Shooting, hast du da irgendwelche
Gedanken? Erst mehr Knoblauch und es gibt niemals zu viel Knoblauch, das ist das Fazit. Ja, mein Fazit ist, probiert auch, wenn ihr schon eigentlich das perfekte Ergebnis habt, also meint zu haben, vielleicht noch zwei, drei Sachen aus, aber nicht mit der Prämisse, dass die dann noch besser werden müssen, sondern einfach nur, um zu sehen, wie es anders aussehen könnte und eventuell aus Zufall, ohne dass man es erwarten müsste oder vorhat, einen Anspruch zu erreichen, könnte es ja sein, dass sich etwas noch Cooleres darstellt oder etwas anderes Cooles. Das heißt ja nicht, dass ihr nicht doch noch das erste von 7 Bildern nehmt am Ende oder das dritte, von 9, wie auch immer. Aber vielleicht ist das 8. Bild ein gutes. Ich glaube, jeder, der, egal was er fotografiert hat und dann, auch wenn er 50 Selfies macht, dann ist das 21. schon geil, aber er ist froh über das 43. Und ich denke, das ist.
Es ist quasi so eine, ja, total. Es ist so eine Kurve, dass man erst ein bisschen besser, also man wird immer besser im Shooting und irgendwann ist aber so ein Punkt, wo es wieder abbricht. Und dann irgendwann merkt man, okay, ich habe das Maximum aus diesem Shooting rausgeholt, das wird jetzt nicht besser. Und dann kann man aufhören. Aber erstmal ist es wirklich, ist auch bei mir immer so, nach den ersten 3, 4 Fotos, die ich gemacht habe, wo ich sage, oh geil, weitermachen, weil du definitiv noch nicht an deinem Limit angekommen bist oder an dem Maximum, was du rausholen kannst.
Wir haben ja auch schon oft über ich sage ja immer, die 5 Stufen des kreativen Prozesses gesprochen und dass jeder Kreative in seinem Element oder in seinen Elementen hier und da mal scheitert, weil etwas nicht direkt oder im dritten Anlauf auch nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Dann ist man so verbittert und man braucht eine kleine Pause und so, ne? Und dann dauert das ein bisschen länger und dann muss man sich wieder beruhigen, weil man aus Erfahrungswerten dies, das, anderes. Ne? Und dann kommst du dann irgendwann an den Punkt, wo du sagst, ach guck mal, das war gar nicht meine Ausgangsidee, aber hat trotzdem geil funktioniert. Also das, ne, also dieses über das anfänglich angenommene Scheitern hinaus Vertrauen zu haben in den Prozess, damit es etwas Gutes wird, das kann man ja dann, wenn man schon an einem guten Tag startet und man hat ein gutes Händchen dafür, man hat ja schon ein gutes Bild und man ist von sich nicht quasi gewohnt, dass das die eigene Leistung ist, kann ich ja trotzdem sagen, okay, dann führe mich doch zurück an den Punkt, wo ich sonst mit Frustration bin und sage, trust the process again. Ja, und dann gehe ich dann nochmal die paar Schritte drüber hinaus oder die extra Mile für mich selbst, um dadurch auch einen neuen Erfahrungswert zu sammeln, um zu wissen, ja, Shitokopter, ja klar, wenn ich das Kunstlicht jetzt so und so setze, brauche ich ja gar nicht, muss ich nicht mehr mit Mutters Brettchen da mit 28 Schnittstellen aus der Spülmaschine anfangen und zufrieden sein, sondern ich gehe direkt dort über los, ja, und sage so, das ist mein Startpunkt. Also immer wieder den neuen Startpunkt setzen für mich.
Ja, absolut. Ja.
Vielleicht war das jetzt ein bisschen zu, komm in meine Gruppe, sei autark und verdiene 80.000 Euro im Jahr, wie auch immer.
Ich würde sagen, an diesem Punkt lassen wir es erstmal dabei. Ich freue mich wie immer auf Kommentare, entweder direkt unter dem Podcast. Ach, und noch eine Sache. Wir haben im letzten Monat einige neue ZuhörerInnen dazu gewonnen. Die Views gehen hoch. Aber der Podcast hat auf Spotify erst 7 Bewertungen. Das kann nicht sein. Also, wenn du jetzt gerade auf Spotify zuhörst, 5 Sterne vergeben. Wenn du auf Apple Podcast dabei bist, bitte auch. Ich weiß nicht, wie das Bewertungssystem dort funktioniert. Aber Leute, wenn ihr zuhört, wenn euch das hier gefällt, dann unterstützt mich durch. Unterstützt uns durch Bewertungen, durch Kommentare und Grimm. Das wäre super, super nice von euch. Ein paar Ressourcen zum Thema Licht packe ich euch in die Shownotes. Schaut da auf jeden Fall rein. Und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge.
Aha, und mit wem? Wer ist dann wieder da als Gast? Ja, wer darf sich dann wieder bedanken, bei dir mitmachen zu dürfen? Endlich mal wieder. Wer
Grimm,
vor allen Dingen?
Grimm, ja? Hören wir uns nächste Woche wieder.
Yeah.
Ich bin auch nächste Woche wieder dabei, um euch zu Tode zu nerven.
Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüssi, Copter. Live long and prosper.
Live long and prosper. Tschüssi, Copter. Ciao.